Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Ist es wirklich sinnvoll und notwendig, bei jedem Patienten eine ausführliche körperliche Untersuchung durchzuführen? Als Dirigent muss ich ja nicht Tuba, Geige und Cello spielen können. Aber das Gute ist, dass ich als Dirigent aufgrund meines Backgrounds eben mit all diesen drei Musikern sprechen kann und alle drei verstehe. Für einen Laien ist es ja viel anschaulicher, wenn man ihm sagt, es gibt eine Katastrophe, Überschwemmung, alles ist weggespült und wir sorgen dafür, dass du trotzdem einen Arzt kontaktieren kannst, auch wenn die Arztpraxis weggespült wurde.
Faszination Medizin, meine Damen und Herren. Ich bin heute im Acute Care Innovation Hub der Klinik für Anästhesiologie. Ich habe einen interessanten Gesprächsgast, einen Grenzgänger, Herr Professor Michael Czaplik. Ich grüße Sie recht herzlich. Hallo. Herzlich willkommen. Herr Czaplik, wir haben heute ein paar interessante Fragen, weil Sie einen interessanten Werdegang haben. Sie sind sozusagen ein Grenzgänger zwischen verschiedenen Disziplinen. Wollen Sie uns einmal kurz sagen, Sie haben zwei verschiedene Funktionen. Einerseits sind Sie der Leiter des Acute Care Innovation Hub. Das ist eine, früher hieß das mal Sektion Medizintechnik der Klinik für Anästhesiologie. Andererseits sind Sie Geschäftsführer der Docs & Clouds GmbH. Und das spiegelt sich auch in Ihrem Werdegang. Sie sind nämlich sowohl Naturwissenschaftler als auch Mediziner. Nehmen Sie uns einmal kurz mit.
Ja, also in meiner Brust schlagen gewissermaßen drei Herzen. Ich bin einerseits Arzt, ich bin zum Zweiten Wissenschaftler mit einem klaren naturwissenschaftlichen Fokus und zum Dritten Unternehmer. Und das hat sich tatsächlich auch so sukzessive so ergeben. Ich habe mit Physikstudium angefangen, habe dann gewechselt, habe dann auf Medizin gewechselt und bin dann über sehr spannende Forschungsprojekte, die dann auch verstetigt wurden, Unternehmer geworden.
Die Disziplin Anästhesiologie scheint ja wie geeignet für das, was Sie hier gerade machen. Wenn man hier reinkommt, dann sieht man auf der einen Seite so eine Art Mini-Wunderland, da sind so ein paar kleine Figürchen, da merkt man, da wird ein bisschen simuliert, wie Katastrophenübung und Zivilschutz geht. Auf der anderen Seite sieht man eine Drohne. Was sind die Aufgaben des Acute Care Innovation Hub? Womit beschäftigen Sie sich im Kern? Was sind die Säulen?
Genau, wir haben zwei Forschungsschwerpunkte. Der eine Forschungsschwerpunkt ist die innovative Anästhesiologie. Da fokussieren wir auf die perioperative Versorgung und versuchen diese durch Technik zu optimieren, also sowohl die präoperative als auch die intraoperative als auch die postoperative Phase mit unterschiedlichen Projekten. Und der zweite Schwerpunkt ist die innovative Katastrophenmedizin, die Sie gerade schon angesprochen haben, den Einschwung, den Sie gerade erwähnt haben, mit unserer Planspielplatte und der Drohne ist hier auf dieser Seite der Tür. Und auf der anderen Seite der Tür, wenn Sie da durchschreiten, würden Sie nämlich auch noch unseren Showroom sehen, wo ein Patientenbett steht und wo dann das Thema digitale Anästhesie auch nochmal verdeutlicht wird.
Ja, wir haben im Vorfeld schon mal einmal gesprochen. Sie haben auch gesagt, dass sowohl die Firma, also die Ausgründung, die Docs & Clouds GmbH, eine Geburtsstunde hatte. Ich würde aber wäre fast geneigt zu sagen, das hat auch eng was mit der Sektion zu tun, nämlich ist es der Telenotarzt, der hier in Aachen geboren wurde, auch unter Ihrer Hilfe. Da waren Sie quasi gewissermaßen die wissenschaftliche und die unternehmerische Hebamme dabei. Warum ist das sozusagen die Geburtsstunde für Sie und für diese Projekte hier?
Ja, das war tatsächlich ein Forschungsprojekt oder eigentlich zwei Forschungsprojekte, die Vorstufe des Telenotarztes entwickelt haben. Das letzte lief bis 2013, das so erfolgreich war und wo ein so großer Need gesehen wurde seitens der damals beteiligten Feuerwehren, dass die gesagt haben, nehmt uns das nicht wieder weg. Das soll nicht so wie alle anderen Forschungsprojekte in der Schublade verschwinden, sondern schafft bitte die Möglichkeit, dass wir es weiter nutzen. Und insofern war das 2013, auch mit der Gründung der Docs & Clouds damals, die Geburtsstunde einer noch deutlich anwendungsbezogeneren Forschung, die also von Anfang an, wo man sich von Anfang an die Frage stellen muss, ja, wie können wir am Ende, wenn das Projekt erfolgreich abgeschlossen wird, dafür sorgen, dass das dann auch beim Patienten ankommt.
Jetzt haben Sie ja mit Ihrer Doppelfunktion einerseits bei der Docs and Clouds GmbH, andererseits in Ihrer Eigenschaft als Leiter der Sektion oder des Acute Care Innovation Hub gewissermaßen die ganze Fertigungsstraße. Ne? Sie können eine Idee entwickeln, Sie können sie wissenschaftlich begleiten, Sie können sie bearbeiten, auch Anträge, die sozusagen stellen, auch der öffentlichen Hand irgendwelche Calls bedienen damit und können sie aber auch unternehmerisch umsetzen. Wie unterschiedlich sind diese Aufgaben? Braucht es das beides? Wie hilft Ihnen das im Alltag?
Also die Aufgaben sind sicherlich sehr unterschiedlich. Das eine ist, und deswegen bin ich auch froh, nach wie vor als Wissenschaftler arbeiten zu können, die freie und auch sehr kreative Tätigkeit des Wissenschaftlers, neue Dinge zu überlegen ohne den Erfolgszwang. Im Gegenteil, ein Forschungsprojekt, das kein Risiko hat, am Ende zu scheitern und zu keinem Ergebnis zu kommen, war kein Forschungsprojekt. Mhm. Und auf der anderen Seite die unternehmerische Seite, die natürlich einen Erfolgszwang hat. Zumindest kann man sich nicht allzu oft leisten, zu versagen. Und insofern ist das Abdecken der ganzen Kette schon sehr spannend, wobei man dazu sagen muss, dass es einige Projekte gibt, die gemeinsam zwischen Docs and Clouds und dem Acute Care Innovation Hub bearbeitet werden und am Ende vielleicht auch verwertet werden. Es gibt aber mittlerweile eben auch eine große Zahl an Projekten, die ganz unabhängig voneinander bearbeitet werden. Mhm. Also Projekte, auch die Docs and Clouds macht eigene Forschungsprojekte, teilweise auch mit anderen Unis. Mhm. Und der Acute Care Innovation Hub hat natürlich auch andere Partner als die Docs and Clouds.
Mhm. Es wirkt aber so vom Hören, als wäre das eine sehr befruchtende Symbiose, kann man das so sagen?
Ja? Nee, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das definitiv. Und gerade im Bereich der Katastrophenmedizin ist das schon ein perfekter Match und ein perfektes Team, das es so in Deutschland, glaube ich, auch kein zweites Mal gibt.
Wenn wir uns jetzt mal sozusagen den anderen Ast anschauen, wenn ich jetzt in die anästhesiologischen Aufgaben im engeren Sinne gehen würde, dann gibt es ja mit der Prämedikationsambulanz, die telemedizinisch vermittelt ist, bei Ihnen auch ein Projekt, ja, was schon auch eine Serienreife hat und auch tatsächlich einen erheblichen Impact, wenn man es jetzt durchbuchstabiert für die medizinische Praxis und den OP-Betrieb. Kann man das so sagen?
Ja, definitiv. Und ich gehe auch davon aus, dass es ein wesentlicher Meilenstein sein wird in der operativen Versorgung von Patienten, wenn es eben nicht mehr notwendig ist, für eine Aufklärung in die Klinik fahren zu müssen.
Das haben wir sicherlich, das trifft auf einige Millionen Eingriffe sicherlich im Jahr zu. Was kennen Sie diesen Vorwurf, dass oder die Bedenken, die manchmal geäußert werden? Ja, man muss seinen Patienten immer leibhaftig vor sich sehen. Ansonsten ist das irgendwie ein schwieriges ärztliches Handeln, weil man ja den Menschen nicht in seiner Ganzheit erfasst. Wie gehen Sie mit solchen Erwägungen um? Spielt das hier eine Rolle?
Die Vorbehalte gibt es ja immer wieder generell in der Telemedizin. Und jetzt in der Aufklärung ja genauso. Und die sind auch begründet in manchen Fällen. Man muss sich halt einfach die Frage stellen, ist es wirklich sinnvoll und notwendig, bei jedem Patienten eine ausführliche körperliche Untersuchung durchzuführen? Auch bei den Patienten, der eigentlich jung und gesund ist, der ausreichend voruntersucht ist, der vielleicht auch schon mal dreimal einen Eingriff hatte, wo auch nie was passiert ist, dass man den jetzt unbedingt nochmal herkommen lassen muss mit all den Aufwänden? Oder kann man die Zeit, die man sich spart, sowohl dem Personal als auch dem Patienten, nicht viel sinnvoller nutzen, um dann mehr Zeit aufzuwenden für einen Patienten, bei dem es durchaus sinnvoll ist, ihn körperlich zu untersuchen? Oder vielleicht auch einfach nur, und das ist ja auch eine weitere wichtige Aufgabe in diesem Aufklärungsgespräch, dafür einzusetzen, den Patienten die Ängste zu nehmen vor der OP, wofür man vielleicht sonst die Zeit nicht hätte.
Um solche Ideen umzusetzen, ist es aus Ihrer Sicht zwingend notwendig, OP-Betrieb live zu kennen? Also kann man das nur machen, wenn man sozusagen einerseits ein Standbein in der Klinik hat?
Das ist zumindest das, was unsere Partner und Kunden immer sagen, dass die Zusammenarbeit mit uns extrem angenehm ist. Und mit uns meine ich jetzt das doppelte uns, sowohl mit uns Docs and Clouds, weil wir die Anwenderperspektive sehr, sehr gut verstehen und kennen, aber auch mit uns als Acute Care Innovation Hub, weil wir eben auch die unternehmerische und die Verwertungsperspektive sehr gut kennen und eben nicht wie sehr, sehr häufig ausschließlich auf das Schreiben von Paper fokussieren, sondern uns auch die Frage stellen, wie kann man das, was wir am Ende erreicht haben, diesen Forschungsdemonstrator, der es am Ende ja nur sein darf, dann trotzdem so entwickeln, dass die beteiligten Unternehmen, und wie gesagt, das muss ja nicht nur die Docs in Cloud sein, die beteiligten Unternehmen es einfach haben, den dann auch wirklich auf die Straße zu bringen.
Ich stelle mir das auch persönlich irgendwie befriedigend vor, wenn man nicht nur ein Paper geschrieben hat, sondern man sorgt dafür, dass auch irgendwas in der Folge daraus passiert und resultiert, oder?
Ganz genau. Und das ist das, was mich in den Anfangszeiten auch immer frustriert hat. Wenn man, und ich habe ja auch einige Masteranden betreut und war auch eine Zeit lang an einem anderen Lehrstuhl beschäftigt im Rahmen einer Rotation. Als mir dann gesagt wurde oder als ich gefragt habe, was wird dann aus dieser Masterarbeit? Naja, da wird halt, wenn alles gut läuft, vielleicht noch ein Paper draus, aber ansonsten ist dann halt ein Masterand oder ein Mensch mit einem Masterabschluss entstanden. Und ich war ganz irritiert, weil mir hat das nicht gereicht. Und diese Selbstverständlichkeit, dass diese Arbeit, wo ja jetzt 3-6 Monate Herzblut reingeflossen sind, auch viel Ideen reingeflossen sind, dass billigend in Kauf genommen wird, dass das einfach nicht umgesetzt wird. Das war mir vollkommen unverständlich und da war ich ziemlich frustriert. Und umso glücklicher war ich darüber, dass wir das dann am Ende anders gemacht haben und bis heute auch anders machen.
Jetzt sind Sie in der glücklichen Rolle, Sie sind promovierter Physiker, promovierter Mediziner, habilitierter Mediziner mit Facharztausbildung. Also eigentlich braucht man erstmal so eine ganze Wand, um die ganzen Urkunden da aufzuhängen. Aber das ist ja jetzt nicht jeder bei Ihnen im Team, wenn ich jetzt zu Ihnen kommen wollte. Was müsste ich denn sein? Anästhesiologe, Naturwissenschaftler? Weil so jemand wie Sie wird man ja jetzt nicht ständig finden, der quasi diese Grenzgängerbiografie hat, ne?
Ich glaube, davon darf es auch nicht zu viele geben in einem Team, sondern es ist, glaube ich, zumindest bei der aktuellen Teamgröße hinreichend, dass so in dieser Dreifachrolle ich vielleicht auch der Einzige bin. Denn ich sage immer, ich kann von allem ein bisschen, aber nichts so richtig. Und man braucht, um Projekte inhaltlich umzusetzen, natürlich auch die Spezialisten, die das dann auch inhaltlich richtig können. Ich sehe meine Rolle ja nur darin, zu dirigieren. Und als Dirigent muss ich ja nicht Tuba, Geige und Cello spielen können. Aber das Gute ist, dass ich als Dirigent aufgrund meines Backgrounds eben mit all diesen drei Musikern sprechen kann und alle drei verstehen. Mhm. Und wenn die wiederum miteinander sprechen, verstehen die sich eventuell nicht so gut. Mhm. Und da sehe ich eigentlich meine primäre Aufgabe drin. Und Sie wären in unserem Team herzlich willkommen, fast unabhängig von der Fachrichtung. Wir haben Projekte, da setzen wir zumindest eine studentische Hilfskraft ein, die Architektur studiert. Wir haben Kommunikationswissenschaftler, wir haben Informatiker, wir haben Physiker, wir haben angehende Ärzte, wir haben Ärzte, auch mit unterschiedlichen Backgrounds. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir für ein Projekt auch mal einen Rechtswissenschaftler brauchen. Dadurch, dass wir eben sehr anwendungsorientiert forschen, brauchen wir eben auch sehr viele Fachexpertisen.
Hm. Und Ihre Aufgabe ist dann auch die eines teaminternen Übersetzers, der einen Denkmuster in das andere, so kann man das so beschreiben?
Kann man so sagen, genau. Ja. Und der dann auch erkennt, wenn an irgendwelcher Stelle beispielsweise Missverständnisse auftreten. Ja. Und das ist dann immer ganz, ganz interessant zu sehen, wenn ein Team miteinander redet und man so zuhört und man beide Seiten erkennt, dann sehe ich teilweise auch als Einziger in dem Moment im Team, dass offensichtlich zwei Teammitglieder gerade über ganz unterschiedliche Dinge sprechen, ohne es gar nicht zu verstehen, weil einfach die Nomenklatur und der Background ganz, ganz unterschiedlich ist in den Bereichen.
Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass das ganze Thema Katastrophenmedizin, Zivilschutz hochgradig expandiert. Also wir brauchen gar nicht über den Ukraine-Krieg zu reden, auch über das, was man wie hierzulande sozusagen an Mobilmachung beobachten kann. Da wird viel Geld aus, das wird ja ein stark expandierender Bereich. Wird der stärker expandieren? Ist der im Fokus im Verhältnis zu der anderen Säule, die Sie gerade beschrieben haben, oder würden Sie die immer gleich austarieren?
Ich glaube, dass beide Säulen wichtig sind. Die Säule der perioperativen Versorgung sicherlich finanziell eher vernachlässigt wird und wurde. Das sieht man ja auch an der Entwicklungsgeschwindigkeit, seien es irgendwelche Bestandteile der Telematikinfrastruktur, seien es Interoperabilitätsstandards, die halt die Dekaden brauchen, um zu entwickeln. Mhm. Im Bereich der Katastrophenmedizin und Zivilschutz ist ja gewissermaßen Gefahr in Verzug. Es existieren riesige Budgets, um da jetzt was zu entwickeln. Und da haben wir eben eine enorme Expertise aufgebaut. Schlussendlich können wir uns das nicht wirklich aussuchen. Wir sind abhängig von Calls, wir sind abhängig von Förderbekanntmachung und von Drittmitteln. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Bereich der Katastrophenmedizin des Zivilschutzes stärker zunehmen wird als der andere, dass sich also diese Säule des Acute Care Innovation Hubs viel stärker entwickeln wird als die anderen in den nächsten 10 Jahren.
Sie lehren ja auch, das heißt, Sie haben viel Kontakt zu jungen Menschen, Sie arbeiten mit vielen jungen Leuten in Ihrem Team zusammen. Ist das ein Bereich, der die Leute sehr interessiert? Müssen Sie Überzeugungsarbeit leisten? Rennen die in die Bude ein?
Ja, wir haben tatsächlich eine Lehrveranstaltung, also wir haben mehrere Lehrveranstaltungen. Eine, die generell so ganz allgemein die digitale innovative Anästhesiologie und auch den Bereich der Katastrophenmedizin abdecken soll. Und wir haben noch eine Lehrveranstaltung ganz speziell für die Katastrophenmedizin. Und bei letzterer laufen die uns tatsächlich die Bude ein, die Studierenden. Also die sind immer voll, wird immer nachgefragt. Ich weiß nicht, wie viele Semester wir die jetzt schon anbieten. Die sind aber immer alle zustande gekommen und waren fast immer alle ausgebucht.
Das Thema hat ja natürlich auch eine gewisse, auch eine mediale Attraktivität. Ne? Das muss man einfach so sagen. Man kann sich das sehr gut anschauen, man kann sich das auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, es lässt sich der Öffentlichkeit wahrscheinlich auch leichter vermitteln als die perioperativen Themen, die ja dem einen oder anderen Nichtfachmann dann auch immer ein Stück weit verschlossen bleiben. Ja? Also als Geldgeber könnte ich mir das vielleicht nicht so gut vorstellen wie das andere. Ne?
Ja, das ist richtig. Und die perioperativen Prozesse, die interessieren einen entweder aus ökonomischer Sicht, also für Krankenhausvorstände ist es super spannend, wenn man sagt, dass man durch Prozessoptimierung so und so viel OP-Minuten sparen kann, dann ist das extrem spannend. Auch aus fachärztlicher Sicht ist das spannend, wenn man mit Hilfe von Decision Support eine bessere Supervision der Assistenzärzte realisieren kann, eine deutlich leitlinienkonformere Versorgung realisieren kann, das auch belegen kann. Das ist alles spannend. Ein Laie interessiert es aber in der Regel nicht, weil ein Laie versteht das in der Regel nicht, weil ein Laie will natürlich exzellent behandelt werden, das ist selbstverständlich. Aber für einen Laien ist es ja viel anschaulicher, wenn man ihm sagt, es gibt eine Katastrophe, Überschwemmung, alles ist weggespült und wir sorgen dafür, dass du trotzdem einen Arzt kontaktieren kannst, auch wenn die Arztpraxis weggespült wurde.
Ich kann mich daran erinnern, ich habe sie mal vor einigen Jahren in einem Demo-OP besucht. Ich hatte das erst nicht richtig geschnallt, weil ich war da drin und ich habe das Problem gar nicht verstanden. Sie haben dann gesagt, naja, jedes dieser Geräte sammelt für sich separat Daten. Die werden auch digital aufbereitet, aber diese Geräte korrespondieren nicht miteinander. Und das wäre nach wie vor ein Riesenproblem. Merken Sie da seither eine gewisse Lernkurve auch seitens der Industrie oder ist das auch tatsächlich ein Thema, was Dekaden dauert, bis das aufeinander abgestimmt hergestellt werden kann?
Beides. Die Lernkurve ist da. Sie ist auch stetig steigend. Sie ist aber eben extrem flach. Und das liegt nicht unbedingt an der oder nur an der Industrie, sondern im komplexen Wechselspiel, also aus diesem Dreieck Industrie, Kundennachfrage und natürlich wiederum Erstattung durch Kostenträger. Und im Mittelpunkt von diesem Dreieck stehen wir auch als anwendungsnahe Forscher und Wissenschaftler, weil wir natürlich jetzt einerseits dazu beitragen müssen, dass die Anwenderinnen und Anwender verstehen, welchen Benefit man hat, um wiederum dann den Pull zu generieren in Richtung Industrie, nach dem Motto, wir brauchen das, das schafft Mehrwerte, aber das müssen die Anwender erstmal verstehen und wissen, dass es so ist. Und zum Dritten natürlich auch in Richtung Kostenträger, da tragen wir wiederum die Verantwortung, dass wir das, was wir behaupten, auch belegen, durch Daten, durch Studien und da sind wir eben auch natürlich ganz vorne mit dabei, dass wir unsere Hypothesen dann entsprechend auch in klinische Studien packen und dann am Ende auch gegenüber den Kostenträgern zeigen, dass sich das Ganze auch lohnt.
Von außen würde ich Ihre Aufgabe ein bisschen, ja, auch wie so ein, es hat was Visionäres, wie ein Visionär beschreiben, der auch tatsächlich strategisch den einen oder anderen Trampelpfad erstmal anlegen muss, wo andere dann einem folgen können. Gibt es denn für Sie sowas, wo Sie sagen, in den nächsten Jahren habe ich aber noch dies oder jenes Projekt, wo ich denken würde, ist mir vielleicht auch nicht ganz so leicht darüber zu reden, aber wo ich denken würde, da arbeiten wir dran, da muss unbedingt noch was geschehen?
Ich glaube, die allergrößte Herausforderung ist nicht unbedingt die Technologie, die Technologieweiterentwicklung. Ich glaube, wir haben mittlerweile eine ganze Menge an Modulen, an Komponenten, die sehr sinnstiftend und sein können und Vorteile bringen können. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen daran arbeiten, wie man noch besser und noch enger zusammenarbeiten kann, auch mit dem Endanwender, um die Implementierung, um das Change Management zu schaffen. Daran scheitern im Moment die meisten Projekte an der Umsetzung. Sie werden falsch umgesetzt, sie werden nicht richtig eingeführt. Und auch hier sehe ich unsere Verantwortung, die Technologie nicht nur zu entwickeln, sondern auch daran beteiligt zu sein, ein vernünftiges Einführungskonzept zu entwickeln.
Das ist hochinteressant. Also das ist, man hat es ja öfter, dass Techniken erst dann genutzt werden, wenn für den User der Nutzen spürbar wird. Vorher hat er ja erstmal so eine Reaktanzhaltung und möchte es nicht und bleibt sozusagen bei dem bestehen, was er bisher immer genutzt hat, bis tatsächlich der Nutzen für ihn einmal auch spürbar erfahrbar wird. Ne? So.
Ganz genau, insbesondere weil ja immer ein Initialaufwand erforderlich ist, sich damit zu beschäftigen. Und es ist ja auch oft so, dass man sich erst mit einem Thema beschäftigt, wenn man eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht. Und also ein Beispiel der Arztpraxen, man 300 Patientenkontakte am Tag hat und überhaupt keine Zeit mehr hat, dann hat man natürlich erst recht keine Zeit mehr, sich mit Telemedizin zu beschäftigen. Das hätte man besser vorher gemacht, als man nur 250 Kontakte hatte.
Das ist es. Jetzt haben Sie uns durch einen wirklichen Geländeritt mitgenommen. Ich hätte noch zwei Fragen. Zum einen ist die Frage, vielleicht hätten Sie sich vorher mal vorstellen können, dass Sie heute in dieser Eigenschaft hier sitzen und so eine grenzgängerische Aufgabe tatsächlich wahrnehmen, mit drei Standbeinen quasi, die Sie den Tag über begleiten. Und was würden Sie jungen Menschen raten, die sich heute aufstellen, um die Welt der Medizin für sich zu bereisen? Sollen die das auch so machen oder was würden Sie denen ans Herz legen bei einer sich verändernden Medizin?
Ich habe mir zumindest gewünscht, dass ich in dieser Position ankomme. Sowohl um das Herz, das nach wie vor für die Physik schlägt, zu befriedigen, und zum Zweiten eben auch mein Unternehmerisches. Die Kombination aus Arzt sein, ich würde auch jederzeit wieder Medizin studieren und nichts anderes, Wissenschaftler sein und sehr eng mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten. Ich sage immer, ich bin selbst halber Ingenieur, zumindest im Herzen. Das ist extrem wertvoll und genauso habe ich mir es zumindest gewünscht. Dass es dann genauso passiert ist, macht mich natürlich sehr froh und stolz. Aber es ist jetzt schon genauso beabsichtigt gewesen. Was würde ich jungen Medizinstudierenden empfehlen? Ich sage mal so, ich glaube, das Wichtigste ist, das zu machen, wofür man selber brennt. Ich glaube, es ist schlussendlich egal, welche Fachrichtung es ist. Es ist auch egal, wenn man das Gefühl hat, dass man aufgrund des Interesses an Wissenschaft oder vielleicht auch Unternehmertum die Patientenversorgung am Patientenbett zu verlassen, solange man ein Ziel hat. Und das Ziel kann ja durchaus sein, die medizinische Versorgung zu verbessern, die Qualität zu verbessern. Und das kann man auch tun, wenn man nicht am Patientenbett steht, eben aus einem anderen Blickwinkel. Und ich glaube, das Wichtigste ist eben, da auf sein Herz zu hören und genau den Weg einzuschlagen, von dem man überzeugt ist, auf den man auch am meisten Lust hat.
Super. Vielen Dank, Herr Professor Schaplik, für das Gespräch.